Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Enlight Next, unserer wöchentlichen Sendung für Bewusstsein und Kultur. Heute mit Frau Pia Giger, die uns aus der Schweiz zugeschaltet ist. Frau Giger, sind Sie am Telefon?
Ich bin am Telefon. Guten Abend, Herr Steininger.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf,
ja, bitte.
Frau Giger, Sie haben gemeinsam mit Niklas Brandschen, ich glaube im Jahr 1995, das international bekannte Institut, LaSalle-Institut für Zen-Ethik, genau, in Schönbrunn in der Schweiz gegründet.
Ja,
so ist das. Sie sind katholische Ordensfrau,
ja,
autorisierte Zen-Meisterin.
Ja.
Sie standen, glaube ich, auch einigen Jahren dem Katharinenwerk vor.
12 Jahre.
12 Jahre, das ist eine geraume Zeit.
Ja.
Es gibt noch viel, was man zu Ihnen sagen könnte, aber man sieht, glaube ich, mit diesen paar Abrissen, Ihr Leben umspannt einen großen Rahmen.
Das stimmt.
Und ich möchte gern mit der Frage anfangen, was hat Sie motiviert, im Jahr 1995 das LaSalle-Institut in der Schweiz zu gründen? Pater LaSalle war ja einer der Ersten, die wirklich diese Verbindung auch zwischen christlicher, er war ja Jesuit, und östlicher Zen-Spiritualität hier in Europa propagiert haben, gelebt haben. Und er steht auch als Figur nach wie vor eigentlich mit einer großen Strahlkraft für den Anfang einer neuen, auch globalen Richtung in der Spiritualität. Wie kam es dazu, dass Sie gemeinsam mit Pater Niklas Brandschen, der ja auch Jesuit ist, dieses Institut gegründet haben?
Also der Pater LaSalle, der kam zuerst in die Schweiz, ins LaSalle-Haus und hat da von sich erzählt. Und er hat uns immer wieder mal gesagt, er war ja ein Verunfallter von Hiroshima. Mhm. Und er sagte immer wieder mal, dank der Zen-Meditation habe ich die Strahlenkrankheit überwunden.
Mhm.
Und wir haben dann durch ihn angefangen, Zen-Meditation zu vermitteln. Und einfach im LaSalle-Haus. Und da konnte kommen, wer wollte. Und dann haben wir gemerkt, ja gut, aber unsere Welt braucht Menschen mit Tiefgang, die in Führungspositionen sind.
Mhm.
Und darum haben wir das LaSalle-Haus und die Angebote dort erweitert durch das LaSalle-Institut. Und da gibt es spezielle Lehrgänge für Führungskräfte. Die lernen, die emotionale, spirituelle und mentale Intelligenz zu verbinden und aus dieser Kombination zu denken und zu handeln.
Was ich auch besonders spannend finde, weil Sie dieses Institut auch speziell für Führungskräfte entwickelt haben.
Ganz genau.
Und das auch, glaube ich, ein wichtiger Beitrag ist, auch unsere öffentliche Kultur, hier meine ich unter anderem auch die wirtschaftliche Kultur,
ja,
mit einer Tiefe zu verbinden und auch,
genau,
mit einer neuen, zeitgemäßen Spiritualität zu verbinden.
Genau.
Jetzt haben wir unsere Sendung benannt, Zen, Christus, Kosmos, und ich glaube, damit auch ein bisschen den Bogen schon mitgespannt, der ihre Spiritualität durchdringt. Zen steht ja sehr für eine Spiritualität, wenn man es in einem Satz sagen will, eine Spiritualität der Lehre.
Ja, das ist aber nur der eine Teil. Zen hat 4 Stufen.
Mhm.
4 Stufen des Erwachens. Die erste Stufe heißt Sanmai, Eintritt ins Versunkenheitsbewusstsein.
Mhm.
Das haben wir auch wunderbar bei den deutschen Mystikern.
Mhm.
Die zweite Stufe heißt Satori, Erwachen aus der Illusion der Getrenntheit. Das heißt die Erfahrung der Einheit allen Lebens. Die dritte Stufe heißt Kensho. Und das erst ist die Erfahrung der Leere.
Mhm.
Und die vierte Stufe, Mujodoro Taigen, das heißt, Alltag ist der Weg. Im Alltag musst du das, was du an Einheit und Leere erfahren hast, umsetzen. Im ganz konkreten Alltag.
Und dieser Alltag
Alltag ist der Weg, ja.
Dieser Alltag ist ja auch wahrscheinlich die Verbindung, die zu einer genuin christlichen Mystik hier legbar ist. Eine christliche Mystik, die sehr einfach darauf ausgerichtet ist, dass eine Mystik eine Religiosität ist, die auch in dieser Welt angesiedelt ist.
Ja, genau.
Und die mit dieser Welt zu tun hat. Und ich habe einfach in der Literatur, so wo ich nachgelesen habe, auch gesehen, dass das ihnen wirklich ein großes Anliegen ist, dass die Mystik etwas ist, das in der Welt und ich würde sogar sagen durch die Welt geschieht.
Ganz genau. Die Mystik, das ist ein sehr allgemeiner Begriff, Mystik ganz generell formuliert heißt einfach die Erfahrung von Einheit und Lehre. Mhm. Die finden Sie in allen Religionen. Verschieden formuliert, aber immer geht es um die Einheit allen Lebens und dann eventuell eben noch die Lehre. Mhm. Und das haben unsere deutschen Mystiker auch wunderbar formuliert, Beister Eckhart und Johannes Tauler und Seuse und so weiter. Als wir mit dem Zen angefangen haben, dann haben wir immer nach unseren eigenen Quellen gesucht, die Ähnliches aufzeigen. Und bei den deutschen und auch spanischen Mystikern haben wir vieles gefunden, das sehr ähnlich ist.
Vor allem Meister Eckhart ist ja auch wirklich, wenn man ihn liest, bis in die Sprache hinein verwandt.
Einer Mystik, ja, genau.
Die man mit Zen eigentlich sonst mehr verbindet.
So ist das.
Wenn ich ganz kurz so auf die andere Seite dessen gehe, was ich so wahrgenommen habe, was ihr spirituelles Leben ausmacht und das auch mit einem Namen besetzen darf, da würde ich gerne Teilhard de Chardin mit reinbringen.
Oh ja, da haben Sie wohl recht.
Nur steht Teilhard de Chardin natürlich wirklich für eine Spiritualität, die erstens mal ganz modern ist, die sich wirklich auch auf die Moderne und auf die Erkenntnisse der Moderne, nämlich auf die Erkenntnisse der Evolution bezieht.
Genau, ja.
Die sehr darauf ausgerichtet ist, dass die evolutionäre Spiritualität eine Spiritualität der Erde selber ist.
Ja.
Wenn ich das richtig verstehe. Wie sehen Sie die Verbindung zwischen der Erfahrung von Kensho, wenn ich es so sagen darf?
Ja.
Und dieser, ich würde fast sagen, feurigen Spiritualität eines Teilhard de Chardin.
Teilhard de Chardin sagt vor allem für unsere Zeit, es braucht er nennt es nicht die Zeit der Globalisierung, sondern die Zeit der Planetisation. Mhm. Wenn das erste Mal die ganze Menschheit zusammenkommt und vernetzt ist, mhm, dann braucht es drei neue Sinne. Mhm. Einen Sinn für die Menschheit, einen Sinn für die Erde und einen Sinn für den Kosmos. Mhm. Und das ist genau das, was wir heute brauchen. Wir haben Satelliten und Kosmonauten und Astronauten im Raum, aber wir müssen das in unserem Bewusstsein einholen, dass wir Teil sind dieses Kosmos, dass der Kosmos auf den Menschen reagiert und so weiter. Also das war Teilhard de Chardin ein ganz großes Anliegen.
Absolut. Und sein Anliegen war ja auch wirklich mit dieser Entwicklung des Kosmos, die er einfach tief spirituell verstanden hat.
Genau.
Ich glaube, es gibt sogar eine Formulierung von ihm, in der er sagt, der neue Gott ist der Gott der Evolution.
Ja.
Und viele seiner Schriften, viele seiner Theologie hat einfach diese Dynamik, dass heute etwas Neues aufbricht.
Genau.
Wie verbindet sich dieses Neue mit diesem mystischen Urgrund, wenn ich so sagen darf, der sicher auch in ihrer Zen-Tradition und auch bei Menschen wie Meister Eckhart eine große Rolle spielt, die ja eigentlich jenseits von Zeit und Raum steht?
Es ist einfach der erwachte Mensch, der ein Bewusstsein hat, das im Alltagsbewusstsein um die Einheit allen Lebens weiß und daraus anfängt zu reagieren, mhm, und nicht mehr in der Illusion der Getrenntheit. Mhm. Das ist ja das, was Zen sagt, der Unerwachte lebt in der Illusion der Getrenntheit. Mhm. Und erwachen bedeutet dann eben immer mehr da hinauskommen und immer mehr hineinfinden in die Erfahrung der Einheit allen Lebens in jedem Moment. Mhm. Und dann entsprechend daraus handeln. Und in der heutigen Zeit scheinen mir seine drei neuen Sinne so wichtig. Ein Sinn für die Menschheit, dass ich die Menschheit in meinem Herzen trage.
Ich finde es ja auch erwähnenswert, dass er hier nicht sagt, ein Sinn für die Menschen, obwohl ich mal überzeugt bin, dass er das auch meint, mhm, sondern ein Sinn für die Menschheit.
Genau, die ganze.
Ja.
Die ganze Menschheit.
Da ist ein anderes Bewusstsein dahinter, was, glaube ich, auch in unserer Zeit anders formuliert werden kann und vielleicht auch so erstmalig so gesehen werden kann, weil eigentlich sind wir erst seit wirklich wenigen Jahrzehnten in einer Weise als Menschheit zusammengewachsen,
ja,
dass wir uns wirklich auch als diese lebendige Einheit wahrnehmen können.
Und es
macht ja Sinn, in dem Augenblick, in dem wir auch aufgrund der Technologie und nicht nur aufgrund der Technologie,
genau,
hier zu einer neuen Einheit zusammenwachen, dass das auch Rückwirkungen auf die Mystik, auf die Spiritualität haben muss.
Ja, ganz genau. Und da ist Zen natürlich ein wunderbarer Weg dazu. Mhm. Weil Zen führt uns in die Tiefe, in unsere eigene Tiefe, wo wir diese Erfahrungen, das erleben wir in unseren Niklas-Branchen, gibt gerade jetzt ein Zen-Session. Mhm. Und es ist für uns immer wieder irgendwo erschütternd zu erfahren, wie Menschen, die eine Woche lang 9 Stunden am Tag meditieren, kein Wort reden, mhm, wie die dann in ganz neue Erfahrungen hineinkommen.
In Erfahrungen, die...
Vor allem in Erfahrungen der Einheit. Es gibt so 3 Arten der Erfahrung. Die erste ist normalerweise die passive Reinigung.
Ja.
Am Anfang kommt alles hervor, was wir sonst verbringen im Alltag. Unsere Rivalitäten, unsere Anhänglichkeiten, unseren Urteile, die wir haben über andere Menschen, das kommt hervor. Mhm. Und dann heißt es im Einzelgespräch, annehmen und loslassen. Einfach dich im Atem einsammeln und loslassen. Lass einfach alles los, was kommt. Mhm. Aber nimm es wahr, mhm, was kommt. Die passive Reinigung. Und wenn man das eine Woche lang macht, dann ist man nach so einer Woche manchmal ganz anders fähig, auf den Ehepartner und auf andere Menschen zuzugehen. Mhm. Und sogenannte Feinde oder diejenigen, die man nicht mag, in einem neuen Licht zu sehen. Das sind einfach wunderbare Früchte dieses Weges. Und dann gibt es dann die tieferen Stufen nach der passiven Reinigung. Eben diese tiefe Erfahrung, alles Leben ist eins. Alles gehört zu allem. Wir gehören zu allem. Und dann mit der Zeit anfangen, das ist uns ein großes Anliegen, war Pater Vassal ein großes Anliegen, dass wir die Verantwortung dafür anfangen wahrzunehmen. Alltag ist der Weg, im Alltag dann entsprechend einbringen. Und als Führungskräfte sowieso. Mhm.
Und ich verstehe Sie auch richtig, wenn Sie vom Alltag sprechen, dass dieser Alltag eben auch den Bezug hat zu dieser Einheit der Menschheit als Ganzes.
Ganz genau, zur Menschheit. Ich bin froh, dass Sie dieses Wort gebrauchen, weil das ist genau gemeint. Dass wir immer mehr die Menschheit im Herzen tragen. Mhm. Dass wir sie ganz, ganz einfach ansprechen.
Weil da sehe ich auch diese kreative Beziehung zwischen einer teilhardischen Spiritualität und einer Zen-Spiritualität, weil so von meinem Bezugspunkt, und korrigieren Sie mich, wenn das nicht ganz korrekt ist, hat die Zen-Spiritualität sehr stark den Bezug auf den Einzelnen, auf die Erfahrung und auf die Tiefe des Kosmos in seiner Transzendenz, wenn ich so sagen darf.
Ja, das stimmt. Aber das ist nur der halbe Weg. Es gibt da durchaus Meister, die eben diese Umsetzung im Alltag, diese ganz konkrete Weltgestaltung ganz, ganz ernst nehmen. Und unser erster Lehrer nach Pater LaSalle hat er uns nach Japan geführt, nach Kamakura. Und Yamada Roshi war so ein Lehrer, der uns immer wieder gesagt hat, zur Erleuchtung führen kann ich euch. Wie ihr das im Christentum umsetzen wollt, das müsst ihr selber herausfinden. Wichtig ist nur, dass ihr versteht, es geht um alles. Es geht um die ganze Menschheit.
Das ist spannend, weil ich diesen Gedanken der ganzen Menschheit einfach sehr stark mit Teilhard de Chardin verbinde.
Das stimmt.
Und hier einfach diese kreative Einheit dieser zwei Pole auch wahrnehmen.
Genau.
Weil die Tiefe des Meditationswegs und des Erleuchtungswegs wahrscheinlich in der Zen-Tradition so ausgearbeitet ist wie in seltener spirituellen Tradition.
Genau. Wobei Pater LaSalle, unser Yamada Roshi immer wieder sagte, im Zen bin ich der Lehrer von Pater LaSalle, im Leben ist er mein Lehrer. Und Pater LaSalle wusste natürlich, war sehr stark geprägt von Teilhard de Chardin.
Ah ja.
Und der hat ihm auch ganz viel in dieser Richtung beigebracht.
Ja. Es gibt hier ein schönes Zitat von dem amerikanischen Philosophen Ken Wilber, den Sie sicher auch kennen.
Ja, sicher.
Der in einem Gespräch mit Andrew Cohen gesagt hat, da hat er über die Evolution des Buddhismus gesprochen. Und hat so diesen Unterschied herausgearbeitet zwischen dem ursprünglichen Buddhismus, der hauptsächlich eine Erkenntnis der Lehre war, aus seiner Sicht, und dem Mahayana-Buddhismus, der vor allem in der Lotus-Sutra diese Einheit von Form und Lehre angesprochen hat. Und Ken Wilber hat hier einen Gedankengang dazu gebracht, den ich immer wieder ganz außerordentlich empfinde und der meines Erachtens direkt auf Teil A hinweist, indem er sagt, was jetzt neu dazukommt, und er spricht einfach von der Spiritualität der Gegenwart, ist, dass wir erkennen, die Form ist nicht statisch.
Ja.
Die Form entwickelt sich.
Oh ja.
Und er hat es dann gesagt, eigentlich müsste die Lotus Sutra heutzutage heißen, die Einheit von Lehre und Evolution.
Das ist schön. Da hat er etwas ganz Wichtiges gesagt. Es gibt natürlich im Buddhismus auch Richtungen, die sich ganz intensiv, und da gehört Zen auch dazu, mit dem Bodhisattva-Ideal auseinandersetzen. Ja. Nämlich, das ist der Erleuchtete, der verzichtet, auf das Nirvana einzugehen, bevor nicht alle Lebewesen gerettet sind. Das heißt, immer neu ganz in die Welt hineingehen und die Welt mitzugestalten.
Genau.
In ihrer Entwicklung.
Genau. Sie haben in einer Ihrer Bücher einen Satz formuliert, den ich auch in der Einladung schon angesprochen habe und den ich hier gern noch einmal vorlesen möchte, weil ich den einfach sehr spannend fand und ich gern auch mehr von Ihnen dazu hören möchte. Da schreiben Sie, dabei wurde mir deutlich, dass sich die spirituellen Wege der verschiedenen Traditionen in zwei Hauptströme einteilen lassen. Die einen erfahren die Materie getrennt von der letzten Wirklichkeit, die anderen sind sozusagen die Hüter der Materie. Nach ihnen kommt alle Materie aus Gott, hat in ihm Bestand und befindet sich in einem Prozess der Wandlung und Höherentwicklung. Für mich gehören die beiden Richtungen unabdingbar zusammen. Es gehört offenbar zu meinem Weg, den Prozess der Transformation der Materie mit allen Kräften zu dienen.
Ja.
Wenn Sie da uns ein wenig mehr erzählen können, was meinen Sie damit?
Ich habe meinen Meistern immer, als sie uns vor allem Nirvana als Ziel zeigten. Mhm. Nirvana, das ist ja die Auslöschung aller Gegebenheiten der ganzen phänomenalen Welt. Das ist das große Nichts. Und das wurde immer als Ziel dargestellt. Und wir haben damals unseren buddhistischen Meistern immer wieder gesagt, das ist nicht unser Ziel. Wir sind Christinnen und nicht enttäuschte Christen. Wir sind hier voller Dankbarkeit und lernen sehr viel. Aber Christentum heißt Auferstehung der Materie und Transformation der Materie, je neu. Und wir sind auch überzeugt, Auferstehung beginnt nicht erst nach dem Tod, sondern eine Mystik der Auferstehung, das ist aber leider in den Kirchen noch nicht sehr verbreitet, wäre eigentlich Aufgabe des Christentums hier zu entwickeln. Und da kommt man nicht an der Materie vorbei. Jesus ist von den Toten auferstanden und hat einen Leib gehabt, das wenn er auch ganz anders war als der, den er vorher hatte.
Das ist ein spannender Gedanke, weil das natürlich auch eine, zumindest aus meiner Sicht, radikal Neuinterpretation der Auferstehung ist.
Auferstehung des Fleisches?
Der Auferstehung des Fleisches. Wenn ich Sie recht verstanden habe, dass das auch etwas ist, was nicht nur nach dem Tod...
Nein, hier würde das beginnen.
So, und was hier beginnt, was kann man das sagen, dass in unserer körperlichen Existenz unsere Aufgabe als Menschheit auch darin besteht, die Transformation eben dieser Existenz, und damit ist unsere körperliche Existenz aber... nicht nur im Sinne unseres individuellen Körpers, sondern auch der ganzen Welt gemeint ist.
Oh ja, und da hat wiederum Teilhard de Chardin wunderbare Dinge dazu geschrieben. Und eben unser Pater Lassalle war halt ein Schüler von Teilhard de Chardin. Der hat seine Zen-Meditation und das, was er bei den Buddhisten gelernt hat, schlussendlich alles in diesen Dienst gelegt. Und für ihn war ganz klar, die Materie hat sich immer wieder verändert. Teilhard beschreibt ja wunderbar in seinem Buch die Entstehung des Menschen vom Homo erectus bis zum Sapiens, wie oft sich diese Gestalt schon gewandelt hat. Und er zeigt immer wieder auf, dass das nicht zu Ende ist, dass das weitergeht.
Ist das eine Spiritualität, die in christlichen oder auch in katholischen Kreisen Anklang findet, die fruchtet, die sich entwickelt, oder ist das etwas, das noch sehr in die Zukunft weist?
Also, ich weiß, es kommt dann gut an, wenn man fähig ist, die entsprechenden Stellen aus den Evangelien, die in diese Richtung gehen, die mitzuliefern. Und da ist ja natürlich Paulus ein ganz großer Meister, der immer wieder sagte, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Verherrlicht Gott in eurem Leib. Ich meine, das tun wir ja noch nicht. Ich kenne keine einzige Kanzel, wo so gepredigt wird. Das steht noch vor uns. Aber wir haben wunderbare Stellen bei Paulus, die in diese Richtung weisen.
Absolut. Wenn ich so einige Ihrer Bücher lese, finde ich auch immer wieder einen Ton, der sich insofern von vielen sowohl buddhistischen als auch christlichen Beschreibungen von Spiritualität abhebt, als ihre Beziehung zur Leiblichkeit nicht nur eine abstrakt positive ist, sondern es kommt hier wirklich auch eine tiefe Leidenschaft für das Hiersein durch, wenn ich das so sagen darf.
Da haben Sie recht. Und zwar, das hat aber wieder mit Paulus zu tun. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. jeder Mensch und verherrlicht Gott in eurem Leib. Was heißt denn das? Das heißt für mich, da sind wir noch ganz am Anfang und ich versuche jeden Tag immer mehr herauszufinden und zu erspüren, was bedeutet das, verherrlicht Gott in eurem Leib. Im Moment habe ich ein ganz einfaches Kindergebet am Morgen im Bett. Da sehe ich, also ich, für mich ist Jesus der Christus einfach die, schon immer die große Liebe meines Lebens. Und ich bitte dann einfach, gib, dass ich dir heute mit meinem Leben, mit allem, was ich tue, Freude machen kann. Und dann bitte ich alle meine Zellen, sich in Freude diesem Dienst an der Menschheit hinzugeben. Das ist konkret, ja. Ja.
Wenn Sie mit Menschen sprechen und Sie sind ja auch spirituelle Lehrerin für viele Menschen.
Ja.
Wie ist die Spiritualität, die aus so einer radikalen Bejahung des Hierseins sich ableitet? Was für ein Leben gestaltet sich daraus? Weil das Hiersein, so wie ich Sie höre und auch so wie ich Sie lese, ja auch nicht allein auf ein privates Leben sich bezieht, sondern wirklich auch auf unsere kosmische Anwesenheit. Mir fällt kein besseres Wort an.
Ganz genau.
Und das ist schon eine große Dimension des Hierseins, wenn ich es so sagen darf.
Ja, aber das ist da ja.
Ja.
Das ist das, was er immer wieder aufgezeigt hat, dass der Mensch in diesem Universum eine ganz wichtige Rolle hat. Und es ist ja erschütternd, wie er aufzeigt, wie dieser erste sich aufgerichtete, dieses erste Wesen, das sich aufgerichtet hat, eben dieser Homo erectus, wie dieser Mensch zum ersten Mal hinaufschaute zu den Sternen und dann die Frage stellte, wer bin ich? Warum bin ich hier? Und an dieser Frage haben wir alle immer noch zu arbeiten. Und das geht nicht ohne den Leib, ohne ein ganz tiefes Ernstnehmen und eine tiefe Achtung auch vor der Verwandlungsfähigkeit des Leibes.
Und auch ein Ernstnehmen im Sinne von der Würdigung, dass wir im Leib hier sind.
Ganz genau. So ist das.
Und das ändert natürlich auch die Verbindung zu unserer Umwelt, zu unserer Erde, zu unserer Menschheit, nicht nur im Sinne eines geistigen Verständnisses von der Menschheit, sondern ihrer realen Entwicklung.
Ganz das heißt, genau.
Wir sind auch als Menschheit eine reale, lebende Wesenheit,
ja.
die hier in diesem Planeten eine große Bedeutung gewonnen hat.
Ja,
so. Und Spiritualität heißt nicht zuletzt, wie wir mit dieser Realität umgehen.
Ganz
dass
genau.
Wir hier auf diesem Planeten sind und uns der Frage auch stellen müssen, was heißt das, Menschsein auf diesem Planeten?
Ich sage meinen Nichten und Neffen, die jetzt kleine Kinder haben, immer wieder, zeigt ihr den Kindern ihre Aufgabe im Universum, habt ihr ihnen schon mal einen Globus geschenkt, zeigt ihr ihnen, wo sie zu Hause sind und vor allem zeigt ihr ihnen, dass sie Mitglieder der Familie Menschheit sind, dass sie Weltenbürger sind und nicht nur Schweizer und Deutsche.
Genau.
Und so weiter. Ja. Und das kommt bei den Kindern und Jugendlichen sehr gut an. Ich war einmal ein paar Jahre in einem Slum in den Philippinen, weil ich die Welt mit den Augen der Armen verstehen wollte. Und auch da haben wir Seminare gemacht in diese Richtung mit den Kindern, die nicht einmal lesen und schreiben konnten. Aha. Aber die haben das verstanden. Und ich ich bekomme fast Tränen, wenn ich daran denke, wie am Schluss dieser Seminare diese Slum-Kinder mit Stolz auf die Bühne kamen und sagten, I'm a world citizen.
Wow. Was ich dran so schön und auch so bedeutsam finde, weil es so offensichtlich ist, und diese Geschichte mit den Slum-Kindern illustriert es ja auf eine Art und Weise, die auch wirklich sehr beeindruckend ist, dass es auch unser ganz reales Dasein, also unser Miteinandersein,
ja,
auf eine ganz reale Weise transformiert, wenn wir uns begegnen, im Gespräch sind, aber diejenigen, die im Gespräch sind, einfach nicht nur diese kleinen Kreise des Persönlichen ausmachen, sondern dass wir einfach wahrnehmen, dass wir kosmische Wesen sind.
Genau, und dass wir so gut wie möglich den Bezug zum Ganzen immer wieder herstellen.
Und dass das kein Gegensatz dazu ist, ganz real hier in dem Alltag zu sein, in dem wir sind.
Ganz genau, im ganz Konkreten.
Ja, weil so verstehe ich auch wenn Sie sagen, dass Sie so als ein Anliegen Ihres Lebens empfinden, diese zwei Dinge zusammenzubringen.
Ja, das ist auch, ich habe natürlich da auch einen wunderbaren Partner, der Niklas Brandschen ist ein hochpraktischer Walliser, der eben auch als Jesuit und als eben auch Zen-Meister, aber daneben einfach mit einer noch ganz anderen Prägung durch die Berge, ist ein Bergmensch, dieses ganz Konkrete und die Materie einfach heiligt. Mhm. Und wenn er als Priester, wenn er Gottesdienst hat, dann ist diese Heiligung der Materie, immer sagt er das mit eigenen Worten, einfach in einer Art und Weise, die wir heute brauchen.
Ich würde gern, auch dass ich selber jetzt auch die Beziehung zu Niklas Brandschen hier mit angesprochen haben, diese Dimension anschauen, weil, wie ich mehr von dieser Beziehung gehört habe, muss ich gestehen, dass mich sehr fasziniert hat, was hier möglich ist. Ja? Weil Sie ja offensichtlich als katholische Nonne und Niklas Brandschen als Jesuitenpater eine Beziehung miteinander leben, die, wenn ich so sagen darf, genau aus diesem Geist, den Sie versucht haben gerade zu schildern, eine real menschliche Beziehung lebbar machen möchte.
Ganz genau. Also wir sind beides zölibatäre Menschen und wir haben das beide nicht gewählt, sondern wir hatten diese Berufung. Ich wollte nie zölibatär leben, als junge Frau. Ich wollte 7 Kinder. Und für mich war es eine unglaubliche Erschütterung, als ich plötzlich verstand, das ist nicht meine innere Berufung. Und ich habe damals zum Glück einen unglaublich guten, ich war wäre im Psychologiestudium, Psychoanalytiker gehabt und das war ein Jude, wo es gar keinen Zölibat gab. Und der sagte mir immer wieder, Frau Gier, wenn ich weinte und sagte, ich will aber heiraten und ich will Kinder haben, dann sagte er, aber hören Sie auf Ihre Träume. Ihre Seele will etwas anderes. Das war schon ein sehr große Hilfe, wie dieser Analytiker mir geholfen hat, diesen Weg zu bejahen. Und er sagte dann, es gibt nicht nur ein Über-Ich-Müssen, es gibt auch ein Existenzial-Müssen. Man kann aus der Tiefe der Seele etwas müssen, dass ich selber nie wählen würde im Anfang. Und so war es bei mir eindeutig. Aber mein Weg war ein zölibatärer Weg. Ich habe dann den ganz bejaht und als ich Niklas Brandschen kennenlernte, war er auch schon auf diesem Weg. Und trotzdem haben wir gemerkt, dass uns eine tiefe Liebe verbindet und eine tiefe tiefes Angesprochensein von der Art und Weise, wie wir, obwohl wir sehr verschieden sind, wie wir die Welt sehen und dass wir dieser Welt dienen wollen Und dieses sich aufeinander einlassen, das hat ein paar Jahre gedauert. Wir haben einfach von Anfang an gewusst, nichts Heimliches, nichts hintendurch. Wir werden unseren Oberen konfrontieren, unsere Gemeinschaften konfrontieren. Es muss transparent sein. Und das haben wir immer gelebt.
Wenn ich das richtig informiert bin, hat das ja sogar bis zum Bischof sich erweitert.
Ja.
Wenn ich einfach dazu noch eine Frage stellen darf.
Bitte.
Weil was mich so beeindruckt hat von dem, auch was Sie jetzt gerade geschildert haben, ist, weil wenn wir von einer persönlichen Beziehung sprechen, und gerade auch eine Beziehung zwischen Mann und Frau ist so der Urausdruck einer persönlichen Beziehung, sprechen wir von etwas, das normalerweise einfach nur diese kleinen Kreise des Persönlichen umschreibt.
Ja.
Ihr Versuch Ihrer Beziehung scheint Ausdruck von etwas sein zu wollen, wo dieses Persönliche, ich nehme an, zutiefst persönlich ist, aber ganz in diesem kosmischen Geist versucht zu leben.
Oh ja, das kann man wohl sagen.
Und das stellt für mich vollkommen auf den Kopf, was gerade auch in unserer Postmoderne normalerweise der Kontext von persönlichen Beziehungen ist. Weil hier eine Dimension als die entscheidende Dimension angesehen wird, und Sie haben es ja vorhin auch so beschrieben, die in der Regel in unseren persönlichen Beziehungen, und damit meine ich nicht alleine Mann-Frau-Beziehungen, sondern einfach persönlichen Beziehungen, nicht die entscheidenden sind.
Also ich meine, man kann so eine Beziehung, es ist eine eindeutige Liebe, wir haben mit der Zeit herausgefunden, wir haben eine Berufung zueinander, als Mann und Frau in Projekte hinein, die wir nie nur als Mann oder als Frau machen können, die nur im Miteinander dieser Kräfte gehen. Und das haben wir alles Schritt für Schritt gelernt und dann gelernt, es zu bejahen. Wir hatten viel Widerstände am Anfang, immer wieder. Aber wir haben gelernt, dass es Berufungen gibt, wo man dieses Existenzialmüssen irgendwann selbst freiwillig bejahen muss oder darf, kann ich auch sagen, mit der Zeit.
Absolut.
Und das haben wir gelernt und ich denke, wir haben so vieles miteinander gemacht, was er nicht allein gemacht hätte und ich nicht allein gemacht hätte.
Ich habe diese Frage auch aus diesem Grund hier mit einbringen wollen, weil eine solche Form einer Beziehung auch in einer Art und Weise illustriert, was diese Transformation von Materie oder die Transformation unseres Hierseins bedeuten kann, in einer Weise, die alles andere als abstrakt ist.
Ganz genau.
Weil es einfach ein gelebtes Leben ist.
Ja, also was sicher etwas vom Wichtigsten, auch Schwierigsten am Anfang und mit der Zeit aber vom Schönsten ist, ist, wenn man auf körperliche Sexualität verzichtet, aus innerster Berufung heraus, dann wird umso wichtiger die psychisch-geistige Ergänzung. Ja. Also, dass man lernt, und das muss man lernen, sich zu erzählen, wie geht es uns in der Tiefe, was will unsere Seele heute, was ist unser Angerufensein ganz in der Tiefe, bis wir da beide miteinander Sprache hatten. Das brauchte Jahre. Ja. Und wir haben dann auch gemerkt, das geht nicht einfach nur so schnell zwischendurch. Dazu braucht es Zeiten der Stille, Zeiten, wo man wirklich Zeit hat, sich in der Tiefe zu begegnen und überhaupt zuerst einmal selber wahrzunehmen. Was tut sich bei mir? Und dann das noch lernen, dem anderen mitzuteilen. Mhm. Aber es ist so schön.
Frau Geger, ich hätte noch sehr, sehr viele Fragen dazu. Wir sind allerdings schon ein wenig über der Zeit. Und ich möchte auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen die Gelegenheit geben, sich hier mit in das Gespräch einbringen zu können, sofern sie hier sich einbringen möchten. Und dazu würde ich gern die Telefonnummern noch einmal durchgeben, unter denen man sich in diese Sendung mit Frau Pia Giga einwählen
kann. Okay.
Das wäre von Österreich aus die Telefonnummer 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30, in Deutschland 0234 543 98 10. Der Zugangscode, der für alle drei Länder der gleiche ist, ist 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Die Telefone sind wie immer in der Stummschaltung. Das heißt, wenn Sie sich einwählen, müssen Sie noch zusätzlich Ihr Telefon freischalten mit der Tastenkombination Stern 6. Das heißt, wenn Sie danach Stern 6 drücken, können wir Sie hören. Und nachdem Sie sich eingebracht haben, können Sie mit Stern 6 Ihr Telefon auch wieder stumm schalten. Also mit Stern 6 können Sie Ihr Telefon stumm und leise schalten. Wie immer besteht auch die Möglichkeit, sich per E-Mail hier an diesem Gespräch zu beteiligen. Die E-Mail-Adresse noch einmal radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org. Und falls wir technisch soweit sind, wir sind soweit, wäre hier für den ersten Hörer oder für die erste Hörerin die Gelegenheit, sich in das Gespräch mit Frau Pia Giga mit einzubringen. Wir würden uns sehr freuen.
Bin gespannt.
Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Ja, hallo, hier, Sabine. Pia, ich habe Sie kennengelernt auf dem Celebrate Life Festival im letzten Sommer.
Ist das die Sabine Lichtenfeld?
Nee, nicht die Sabine Lichtenfeld, Sabine Kirchner aus Berlin. Aha. Ich war sehr berührt von Niklaus Brandschens Vortrag. Und auch von dem Auftreten von Ihnen beiden. Und was ich sagen möchte, ist, es ist für mich so spürbar geworden durch Sie beide, dieses Dienen in der Welt, also sich zur Verfügung stellen dem evolutionären Prozess in der Welt. Und das habe ich durch keinen anderen sozusagen, das habe ich jetzt mitgenommen durch Sie beide von diesem Festival. Und ich möchte das einfach so zum Ausdruck geben, dass das noch einfach nachwirkt bis jetzt, wo ich Sie wieder gehört habe und mich erinnere daran, dass das etwa eine Aufgabe ist, die ich sozusagen für uns alle, hier ist viel von der Menschheit gesprochen worden, heute auch in dem Radio jetzt, dass das mich trägt, dass wir diese Aufgabe alle in uns haben und ich sie durch sie wirklich wahrnehmen konnte und sehen konnte, dass das in den Dienst stellen von mir, nicht in diesen Dienst stellen, dass das diesen Prozess voranbringt, sozusagen, dass ich dann da drin stehe selber. Dieses Bewusstsein ist durch sie für mich, deutlich geworden.
Wunderschön. Danke. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Und danke, dass ich das sagen durfte jetzt.
Herzlichen Dank. Frau Giga, wollen Sie dazu noch etwas dazu sagen?
Also ich finde es sehr schön und die Erfahrung, die die Frau gerade geschildert hat, dass der Niklas und ich, wenn wir miteinander auftreten, ganz viel auch bei anderen Paaren auslösen. Das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen.
Ja. Ich kann ja auch den Eindruck, den die Hörerin hier geschildert hat, auch nur bestätigen. Und es hat für mich einfach wirklich damit zu tun, diese gelebte Spiritualität, die ganz im Diesseits oder aus dem Diesseits heraus lebt, die ganz hier verkörpert lebt, wirklich als lebendige Menschen auch darstellen zu können und einfach zu sehen, dass es ja eigentlich keine bessere Vermittlung dessen gibt, wovon wir hier sprechen, als das gelebte Leben.
Das sagen Sie sehr schön, vielen Dank.
Ja, das war so spürbar, Pia, auch auf dem ganzen Celebrate, wie Sie sich eingebracht haben. Ich glaube, das hat alle, die da waren, berührt. Es war immer wieder Gesprächsthema. Und das wirklich, das zu sehen, wie es gelebt wird, das ist das Spannende. Das ist das, was wirklich berührt. Ja? Nicht nur darüber reden, sondern das zu sehen. Und das war in der Begeisterung und in dem auch den Vortrag von Niklaus Brandschen, es war so spürbar. Und das ist toll. Also das animiert es nachzumachen.
Das ist schön. Vielen Dank.
Okay. Ich würde gern da einfach noch eine Frage zusetzen, die wirklich darauf abzielt, was macht so ein Leben möglich? Woraus muss so ein Leben gelebt werden, dass das auch wirklich lebbar ist?
Es geht nicht ohne innere Berufung. Man kann nicht selber sagen, ich möchte das jetzt einfach so. Es ist ein innerer Entwurf, der so angelegt ist. Und wie ich ja selber sagte, ich wollte das am Anfang überhaupt nicht. Ich wollte was ganz anderes. Ich habe mir immer sieben Kinder gewünscht und eine große Liebe. Gut, die große Liebe habe ich dann bekommen, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Und es macht es möglich, wenn man spürt, es stimmt von innen her und trotzdem muss es gelernt werden.
Sie sagen, eine innere Berufung.
Ja.
Aber zu einer inneren Berufung gehört natürlich auch ein zweiter Teil. Eine Berufung muss ja auch angenommen werden.
Ja, genau. Darum braucht es dazu das große Ja. Und man muss zuerst einmal die Widerstände zulassen. Und da hatte ich eben unglaublich viel Glück mit meinem Psychoanalytiker, der mir so geholfen hat, diese Widerstände zuzulassen. Und einmal, als ich einfach nur da auf der Couch lag und geweint habe und gesagt, warum kann ich nicht sein wie alle anderen Frauen? Dann sagte er, ich verstehe Sie, aber hören Sie auf Ihre Träume, Frau Giger. Die sprechen eine ganz andere Sprache. Ihr Leben, Ihre Seele will von Ihnen etwas anderes und nicht sieben Kinder. Wir haben jetzt Projekte, die unsere Kinder sind, aber nicht leibliche Kinder.
Absolut. Schön, ich möchte auch hier jetzt noch einmal die Möglichkeit aufmachen, wenn ein weiterer Hörer oder eine weitere Hörerin sich hier in das Gespräch mit Frau Pia Giger mit reinzubringen, falls Sie an der Leitung warten, das wäre jetzt die Möglichkeit.
Ja,
hallo. Das war jetzt.
Hallo?
Hallo? Ja, hallo?
Ja, hallo Frau.
Ja.
Ich habe was gehört.
Wir haben zwei gehört und beide halten sich gerade zurück und wollen eine volle Gasse.
Okay, dann fange ich jetzt mal an.
Also, gerne.
Was mir gerade aufgefallen ist im ganzen Gespräch, also die Überschrift war ja, oder die Einleitung, Zen, Christus, Kosmos. Und das Gespräch ist jetzt aber sozusagen in die gelebte Spiritualität gekommen. Oder das, was Sie leben und was, wo ich merke, dass das so eine Lebendigkeit hatte, die sozusagen weg von diesen Theorien gekommen ist oder von dem Spirituellen, von Zen, von Christus, also dass ich das gerade deutlich spüre, wie das Gelebte da durchscheint, in dem, wie dieses Gespräch in dieser Radiosendung geschieht.
Vielen Dank, aber jede echte Spiritualität ist konkret und gelebt.
Ja.
Und nicht theoretisch.
Dass diese Grundlage sozusagen, die Grundlage da sein muss, diese Spiritualität in sich zu spüren,
ja,
um sie dann leben zu können. Und das kam genau gerade sehr gut zum Ausdruck, fand ich.
Vielen Dank.
Sehr schön.
Sehr. Vielen Dank. Da war noch eine zweite Stimme. Wenn Sie noch an der Leitung sind, würden wir gerne auch noch Ihre Wortmeldung hören.
Ja, guten Abend. Ich war die zweite Stimme.
Ja, hallo.
Guten Abend.
Also ich muss sagen, es ist ein ganz wunderbares Gespräch. Und es ist wirklich, es verströmt so eine wunderbare Atmosphäre. Also ganz toll. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Ja, ich habe auch eine Frage, die mich wirklich interessiert. Ich finde es ganz spannend, dass Sie sozusagen als berufenes Paar zusammen Ihren Auftrag erfüllen.
Ja.
Und meine Frage wäre, zeichnet sich in Ihrer Erfahrung etwas ab, wo Sie sagen, ja, da merke ich, das kann nur ich als Frau einbringen, ja, weil das nur ich als Frau sozusagen in dieser Berufung machen kann. Und genauso gut sehe ich, dass das nur mein Partner als Mann einbringen kann. Also in diesem, klingt jetzt riesengroß, diesen kosmischen Kontext. Sehen Sie da was?
Oh
was
ja.
Die Unterscheidung Mann und Frau?
Oh ja.
Sich abzeichnet.
Wir haben uns auch jahrelang mit dieser Verschiedenheit auseinandergesetzt. Es kommt an vielen Orten zum Ausdruck, aber am allermeisten in unserem Projekt, das uns am meisten herausfordert, und das ist unser Jerusalem-Projekt. Mhm. Wir sind ja in Jerusalem in einem Friedensprojekt engagiert. Das ist auch entstanden über einen inspirierten Text. Und das wäre für mich unmöglich, allein als Frau, was wollte ich da, mein Gott, in Israel. Und es wäre aber für ihn genauso unmöglich. Wir können es nur miteinander.
Wenn Sie, wollen Sie da vielleicht auch noch uns ein bisschen erzählen, was Sie meinen, was wäre jetzt ohne einander nicht möglich jeweils?
Also das ist, den Mut zu haben, in diesen Konflikt hineinzustehen.
Mhm.
Da brauchen wir einander. Da,
ja.
Das wäre für mich als Frau allein schon gar nicht möglich. Und der Niklas sagt mir immer wieder, ich würde es einfach nicht tun ohne dich. Du bist die Seele des Ganzen und ich habe einmal einen Text bekommen, der unsere Beziehung zueinander sehr gut beschreibt. Das ist ein inspirierter Satz.
Mhm.
Der heißt, du bist ihm gegeben zu seiner Inspiration und Weisung. Er ist dir gegeben zu deiner Stärkung und Formung. Und das wird sehr konkret, wenn wir miteinander so etwas Verrücktes machen.
Verstehe.
Also das klingt wunderbar. Und ich ganz tief verstehe ich das auch. Und ich hätte aber noch eine Frage. Ist es dann eher so, also ja, weil es immer eher so in diesem historischen Mann-Frau-Bild ist, es so, der Mann geht so nach vorne, stößt ins Neue hervor, die Frau eher so das Empfangende. Können Sie das auch sagen? Oder ist es in diesem Seelenverhältnis ganz abwechselnd? Mal sind Sie diejenige, die vorgeht, mal ist es er? Oder ist es da auch etwas, wo man sieht, er geht vor, ich empfange? Oder können Sie da was dazu sagen?
Also ganz eindeutig anders. Wir empfangen beide,
ja,
und wir gehen beide einmal vor und einmal zurück. Und einmal stehen wir miteinander und versuchen zu verstehen, wie geht es weiter. Aber das ist ein ganz klares Miteinander. Und nicht diese alten Bilder von Mann und Frau, dass die Frau vorwiegend im Hintergrund ist oder der Mann fast nur vorne, sondern beides.
Sehr schön.
Wunderbar. Danke.
Danke auch für die Frage. Wir haben noch Zeit für eine weitere Wortmeldung, wenn noch jemand hier am Telefon sich einbringen möchte. Für eine Wortmeldung wäre es noch möglich.
Hallo?
Ja, hallo.
Hallo? Ja, hallo Frau Giger.
Hallo.
Grüß Gott. meine Frage ist, Sie bilden ja hauptsächlich Führungskräfte in Wirtschaft und Politik aus, also wenn man davon Ausbildung sprechen kann.
Ja, das ist schon eine Ausbildung.
Ist eine Ausbildung.
Ja.
Sehen Sie konkrete Veränderungen?
Bei den Führungskräften?
Also natürlich, ich denke mir, wenn diese Führungskräfte die Ausbildung verlassen, dann bestimmt. Aber in deren Wirkungskreis, bekommen Sie das mit, dass sich da etwas verändert?
Also bekommen wir nur mit in den Zusatzseminaren. Die machen einen 3-Jahres-Kurs bei uns und der heißt Geist und Leadership. Und dann, nach diesem Kurs gibt es dann so jährliche Treffen, wo wir fragen, wie wird es jetzt umgesetzt in dem Betrieb, in dem ich lebe? Wo sind die Schwierigkeiten? Und da tun sich die Teilnehmenden auch sehr oft selbst ergänzen, indem sie sich mitteilen, was ihnen geholfen hat, plötzlich die emotionale und die spirituelle Intelligenz der Mitarbeitenden ganz anders zu fördern.
Also es ist schon was, wo Spiritualität in diesen Bereichen, wo die Führungskräfte eben dann wirken, gelebt wird.
Ja, und was uns auch immer wieder erstaunt, Niklas Pransch hat gerade jetzt ein Zen-Session und unser Sender ist dann immer voll und da sind viele Führungskräfte dabei und die machen dann ganz tiefe Erfahrungen der Einheit und eben auch der Lehre. Und dann ist nachher die Frage immer wieder, und was heißt das jetzt im Alltag? Das gehört genau. Zum Sehen. Was heißt das jetzt da, wo ich lebe?
Genau, okay. Ja, ja. Also sonst würde es in der jetzigen Zeit, also in der mit dieser Art von evolutionärer Spiritualität, von der Sie auch gesprochen haben, sonst würde es nicht so viel Sinn machen,
ganz
wenn
genau.
Es nicht im Umfeld dann gelebt werden würde. Ja.
Ganz genau.
Vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Wenn ich mich nicht geirrt habe, war, glaube ich, da auch noch eine zweite Stimme mit am Telefon. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich gern noch eine Frage von unseren E-Mail-Fragen hier mit reinbringen. Mhm. Diese Frage geht in eine leicht andere Richtung. Und da schreibt der Hörer, sehr geehrte Frau Giger, die Zen-Spiritualität hat einen starken Bezug zur Kunst. Zahlreiche Zen-Meister waren nicht nur spirituelle Meister, sondern auch Meister der Teezeremonie, der Kalligraphie. Können Sie etwas zu diesem Bezug von Leben, Kunst und Spiritualität etwas sagen?
Ich bin keine Künstlerin, außer eben, ich denke, meine besondere Berufung bestand darin, diese Spiritualität, diese christlich und buddhistisch durchdrungene Spiritualität umzusetzen im Beziehungsbereich. Und das ist auch eine Kunst, die gelernt werden will. Aber das war meine Hauptaufgabe. Aber es ist wahr, dass viele Zen-Praktizierende direkt Zugang haben zur Kalligraphie oder einfach zu irgendwelchen Kunstausdrücken, die heute und schon sehr, sehr lange verstanden sind.
Ja. Aber verstehe ich Sie da richtig? Sie haben hier einen Bezug reingebracht, der mir beim Lesen dieser Frage auch schon aufgefallen ist, wo vom Bezug Leben-Kunst die Rede war. Und Sie haben es eigentlich auf Lebenskunst gebracht.
Das ist schön, schön ausgedrückt, ja.
Und insofern all das, was Sie angesprochen haben, inklusive auch Ihrer Partnerschaft, ist ja auch der Versuch einer geglückten Lebenskunst aus einer großen kosmischen spirituellen Perspektive gesehen.
Das kann man wohl sagen. Bis hin zu den, also wir machen sehr mutige Projekte und es geht dann immer um diese Umsetzung.
Genau.
Als Mann und als Frau.
Frau Giger, wir sind am Ende unserer sehr spannenden Sendezeit angekommen. Ich möchte mich, ich glaube auch im Namen der Zuhörer, herzlich für Ihre Zeit bedanken und freue mich sehr, dass Sie hier bei uns im Webcast Radio Enlighten Next waren.
Herr Steininger, ich möchte Ihnen genauso von Herzen danken. Es war auch für mich ein sehr spannendes und ein Gespräch, wo ich denke, es wird jetzt noch nachwirken.
Absolut. Ich danke Ihnen. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Liebe.
Alles Liebe.